Was für ein schönes Lied, was für eine schöne Lobpreiszeit. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Hoffnung, Trost, Halt, Geborgenheit. Heute Morgen hier so schön angezogen in diesem nicht zu heißen Raum zu sitzen, da ist das Leben doch schön. Aber manchmal ist unser Gedächtnis eine erstaunliche Einrichtung. Manche Ereignisse liegen jahrelang zurück und da stehen sie direkt wieder vor einem. Klar, wenn man jetzt in so einem Raum drin ist. Und manchmal verlässt uns unser Gedächtnis, zumindest meins. Euers ist natürlich sicher besser. Da gehe ich in den Keller und will was holen. Ah, ist bei euch auch so. Okay. Was war's jetzt? Was mache ich? Ich gehe wieder hoch. Ah! Und beim zweiten Mal, da funktioniert's dann besser. Da fällt mir's ein. Manchmal ist unser Blick so wie hier. Seht ihr was? Nö, nichts stimmt nicht. Ein Baum. Aber ihr seid, könnt schon gespannt sein auf das Ende der Predigt. Ihr seht ganz genau den gleichen Blick und ihr werdet deutlich mehr erkennen. Manchmal ist uns der Blick verstellt. Manchmal schauen wir nicht mehr durch. Manchmal haben wir die Orientierung verloren. Und es kann sein, weil wir einfach Sachen vergessen haben. Oder es kann sein, weil Sorgen hochkommen. Da schreckt man bei Nacht hoch und denkt, das Wort, was du da heute gebraucht hast, das würde ich so gern wieder zurückholen. Ha, hätte ich doch die Formulierung nicht verwendet. Hätte ich das doch gemacht, worum ich gebeten wurde. Es wäre doch viel geschickt. Aber das mit der Zeit, die geht nur vorwärts, die geht nicht rückwärts. Man kann es nicht zurückholen. Manches macht einem Angst. Manches macht einem Sorge. Und manches kriegt man schier nicht unter die Füße. Das Schöne ist, gleichzeitig Traurige, dass das schon lange so ist. Und dass das auch schon zu Zeiten der Bibel so war. Und wenn wir vorher ein paar Worte von Psalm 25 miteinander gebetet haben, David, der diesen Psalm gedichtet hat, viele Ausleger sagen, er schaut auf sein Leben zurück. Und er kennt diese beiden Phasen wirklich Hoffnung. Theoretisch müsste es tun. Ja, okay, so. Hoffnung und Angst. Es gibt manches, was ihn getrost macht, was ihm Freude macht, was ihm einen Ausblick schenkt. Und es gibt manches, das ihm Sorge macht. Ich zitiere jetzt ein paar andere Verse und nicht ganze Verse, sondern nur einzelne Formulierungen aus diesem Psalm mit 22 Versen. Du bist ein Gott, der mir hilft. Der Herr ist gut und gerecht. Könnt ihr mal versuchen zu sortieren? Meine große Schuld. Ich bin einsam. Ich bin elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Vergib mir meine Schuld. Ach, lass mich nicht zu Schanden werden. Ich trau auf dich. Beide Seiten kennt er. Hoffnung und Angst. Und wenn wir noch mal genauer reinschauen, einer der ersten Verse und einer der letzten Verse. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Und gleichzeitig diese Bitte, lass mich nicht zu Schanden werden, lass mich nicht scheitern. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Hoffnung und Angst, wie geht's dir damit? Was macht dir Angst? Was treibt dich um? Ist es irgendeine Prüfung, die vor dir steht? irgendein Projekt, was du vor dir hast? Oder was macht dir Sorgen? Was lässt dich hochschrecken bei Nacht? Oder was ist das, was keiner wissen darf? Wenn das rauskommt, wenn die anderen wüssten, Gedanken, die man über sich selber macht oder Aufgaben, die man vor sich hat und wo man sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wie ich mit der Situation zurechtkommen soll, null Ahnung. Angst gehört zu diesem Leben. Jemand, der gar keine Angst hat, der ist krank. Der wird über die Autobahn quer rüberlaufen. Hätte keine Angst. Ihm könne nichts passieren. Der springt aus dem 10. Stock. Ja, nicht zweimal, aber... Also Angst gehört zum Leben. Aber zu viel Angst? Und wenn es dann in German Angst, also in diese Panik vor allem geht, dann wird's wirklich schlimm. Ja, Jesus sagt, in dieser gefallenen Welt habt ihr Angst. Das gehört zu unserer menschlichen Existenz. Ohne Angst und ohne Sorgen kommt keiner durchs Leben. Aber was machen wir damit? Wie gehen wir mit der Angst um, dass sie uns nicht zusammendrückt? Dass wir nicht ins große schwarze Loch fallen? Was gibt uns Hoffnung? Was lässt dich vertrauen? Was lässt dich zu dieser Haltung kommen, von der wir vorher gesungen haben? Nur bei dir finde ich Ruhe, Geborgenheit, Glück. Das ist das schönste Liebeslied, das ich von dir höre. Was macht dir persönlich Hoffnung? Und weil ich das manchmal vergesse, deshalb brauche ich, dass es mir jemand in Erinnerung bringt. Dass es mir jemand nochmal vor Augen malt, mir jemand aufzeigt. Und so möchte ich das heute mit drei kleinen Textabschnitten aus dem Neuen Testament mit euch machen. Dieser erste, 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist ja schon faszinierend. Normalerweise sagt man, wenn man irgendwo schuldig wurde, was sagen die Kinder? Ist eine Vase umgefallen? Man kommt ins Kinderzimmer? Ich war's nicht. Oder die andere Version? Der war's. Irgendwie so ganz ähnlich im Anfang der Bibel, 1. Mose 3, da geht es auch schon so. Die war's. Die Schlange war's. Du war's, weil du hast mir die Frau gegeben. Also, aber hier in 1. Johannes 1 kommt eine ganz andere Variante. Ich bekenne meine Schuld. Ich war's. Nicht die anderen haben mich dazu getrieben. Ich war's. Ich bin schuldig. Und was es uns ja so schwer macht, unter Menschen, wenn man eine Schuld eingesteht, in der Politik, ja, dann muss er weg. Aber bei Gott, wenn man Schuld eingesteht, dann verhält sich Gott wie dieser liebevolle Vater im Gleichnis der beiden Söhne. Er nimmt diesen stinkenden Schuft in den Arm, egal wie der stinkt, egal wie der aussieht, egal was er gemacht hat. Gott vergibt. Gott reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für ein Geschenk. Zurück zu Psalm 25. David hat Angst zu scheitern. Lass mich nicht zu Schanden werden. Das ist irgend so eine Geschichte in seinem Leben, von der niemand wissen darf. Das ist der Konflikt, der unter dem Deckel gehalten wird, unter der Decke gehalten wird. Und auch ganz oft auch bei uns. Nee, darüber redet man nicht. Das ist Tabu. Über die Person wird nicht genannt. Die Situation, die spricht man nicht an. Da wird schon Gras drüber wachsen. Dummerweise kommt irgend so ein Kamel daher und frisst das Gras wieder weg. Oder der Teppich wölbt sich bis zur Decke und man kann im Zimmer gar nicht mehr laufen. Gott bietet uns an. Pack aus. Steh dazu. Gott vergibt gerne. Ich kann euch nur einladen, das auszunutzen. Bei Gott Vergebung zu suchen. Bei Gott auszupacken. Und manchmal ist es richtig gut, jemand als Zeuge mitzunehmen. Ein Seelsorger, einen, den ihr vertraut. Jemand, den ihr vielleicht auch nicht ganz so oft seht. Da könnt ihr auch mich gern nehmen. Aber nutzt es, auszupacken, loszulassen. Es ist viel zu viel an innerer Last und Schuld, die wir jahrelang mit uns mittragen und die einen von innen raus nur krank und fertig und bitter macht. Jesus hat für alle Schuld bezahlt. Jesus hat sogar für alle Verletzungen bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen. Und ich und du, wir dürfen Befreiung erleben. Wirklich frei sein, los sein, Hoffnung haben. Und nicht diese Angst. Hoffentlich kommt's nie raus. Manchmal sind's die inneren Ängste. Manchmal sind's die Dinge, die uns aus der Vergangenheit beschäftigen und belegen, aber manchmal sind es auch ganz andere Sachen. Sind es Ängste und Sorgen vor äußeren Entwicklungen? Wie läuft es in der Politik? Wie läuft es in der Gesellschaft? Fiel mir gerade so auf, heute Morgen beim Herfahren, so von Enzweingen über die Rieksingens darüber, wie viele Leute in Schaffklamotte durchs Dorf laufen. Wie viel Schlepper unterwegs sind. Ich gedacht, in den 30 Jahren hat sich viel verändert. Sonntag ist ein Schafftag für viele Leute. Ein Hobby-Schafftag. Gottesdienstbesuch. Bin froh um jeden, den ich hier sehe und jeder, der in der Übertragung da ist. Aber wie sagte mir letztens eine Freundin, die eine Kirchengemeinde leitet. Oh, der Gottesdienstbesuch, er hat sich wirklich um die Hälfte vergrößert. Von 6 auf 9 sind wir jetzt durchschnittlich. Es fiel mir ein bisschen schwer, die Freude mitzuempfinden, weil ich diese Kirchengemeinde auch von Jahrzehnten vorher kannte. Es sind manche Entwicklungen, die machen einem Angst, die machen einem Sorge oder wirtschaftliche Entwicklungen. Dieser Krieg in der Ukraine, wo läuft es hin? Und was machen wir dann? Anfangen zu schimpfen auf die da oben, auf die, die alles regeln sollen? Uns irgend so eine Insel der Seligen zu bauen? Ja, bei uns ist es noch schön, da passt's noch. Wir für uns? Da möchte ich euch auf diese zweite Stelle hinweisen. Matthäus 11, Vers 28 und folgende. Das ist der sogenannte Heilandsruf. Jesus lädt seine Jünger ein und lädt alle ein. Kommt her zu mir. Kommt zu mir, wenn ihr Sorge habt, wenn ihr Mühsal habt, wenn ihr beladen seid, wenn ihr fix und fertig seid, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergehen soll. Kommt zu mir. Ich will euch erquicken. Mut machen. Neues Leben geben, Hoffnung, Perspektive. Ich bin für euch da. Jesus lädt uns ein. All die Sorgen, all das, was wir nicht unter die Füße kriegen, bei ihm abzuladen. Wie heißt es im Psalm 25? Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Steige. Und dann werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Interessant, wie hier auch die Parallelen. Altes Testament, Psalm 25, Neues Testament, Matthäus 11, wie das zusammenspielt. David suchte seinen Herrn, um dort nicht zu Schanden zu werden, um Leitung und Orientierung zu finden. Und Jesus lädt ein: Kommt zu mir. Lasst euch die Mühsal und die Last abnehmen und bringt's zu mir. Ihr müsst es wirklich nicht alleine tragen. Was kann diese Hoffnung ganz konkret heißen? Vor einiger Zeit, was ist es denn, März, April, kam in diesem Heft der Liebenzeller Mission, Mission weltweit, über das Thema Lichtblick. Was gibt Hoffnung? Was macht die Dunkelheit hell? Ein Artikel einer Kollegin, die in einem ungenannten Land im Nahen Osten arbeitet, nicht offiziell als Missionarin, aber sie versucht dort die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und da ist ein Abschnitt drin über ein Gespräch von ihr mit einer muslimischen Nachbarin, und das möchte ich euch gern zitieren. An einem anderen Tag unterhielten wir uns über Hoffnungen und Ängste in unserem Leben. Sie meinte: Bei uns Muslimen ist das nicht so wie bei euch. Ihr habt Frieden, weil ihr eine Beziehung zu Gott habt. Ihr wisst, dass ihr zu ihm kommt, wenn ihr sterbt. Bei uns Muslimen ist das anders. Wir wissen, dass, ja, wir machen Fehler. Und so viele Sachen sind bei uns Haram, also Sünde. Zum Beispiel dürfen wir keine Musik hören, wir dürfen uns unsere Fingernägel nicht lackieren, aber das machen wir doch alle. Wir machen viele andere Dinge, die falsch sind, weil uns das Leben konstant ablenkt und wir nicht auf Allah fokussiert sind. Und dann stirbt jemand aus dem Bekanntenkreis und plötzlich werden wir an die Vergänglichkeit der Menschen erinnert und können vor lauter Angst nicht mehr schlafen. Was, wenn unsere guten Taten nicht ausreichen? Wie schlimm wird die Strafe sein, die Allah uns schicken wird? Dann antwortet die Missionarin und sagt: Wir haben unsere Hoffnung darin, dass wir zu Jesus gehören, dass er in uns lebt und dass Gott uns deshalb annimmt. Nichts kann uns von Gott trennen. Das ist unsere Hoffnung. Aber was ist eure Hoffnung? Und die Nachbarin, sie antwortet: Wir schweben irgendwie in der Luft. An manchen Tagen sind wir gut und gehören zu Allah. An anderen Tagen tun wir Schlechtes und gehören dem Teufel. Keiner weiß, wie schlimm die Strafe am Ende ist, die Allah über uns ergehen lässt. Aber wir hoffen halt, dass es irgendwie ausreicht, was wir tun, und dass er halt doch irgendwie gnädig ist. Das hilft uns dann immer wieder, das Leben zu genießen. In der Luft schweben. Oder diesen Jesus zu haben, sich gegenseitig an ihn zu erinnern. Er hat für uns bezahlt. Er nimmt die Schuld weg. Und er ist die Anlaufstelle für alle Sorgen, Nöte und alles, was mich umtreibt. Und er, das ist jetzt die dritte Stelle. Römer 5. Der Römerbrief, ein faszinierender Text, den Paulus geschrieben hat, in dem er den ganzen Glauben darlegt in den ersten 8 Kapiteln, was es heißt, was Gott für uns getan hat, und in den zweiten 8 Kapiteln, welche Konsequenzen das dann für uns hat. Und hier jetzt herausgegriffen, Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese Gerechtigkeit, von der Paulus hier schreibt, ist keine Gerechtigkeit wie vor Gericht. Hast du Gutes getan, wirst du belohnt. Hast du Schlechtes getan, wirst du bestraft. Die Gerechtigkeit, von der Paulus hier schreibt, ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Jesus macht uns gerecht. Er gibt uns den Stempel gerecht, gerecht, gerecht. Obwohl er vorher festgestellt hat, wir sind alle weit drunter. Wir erreichen das Maß, das Limit überhaupt nicht. Wir sind Kilometer weit davon entfernt. Aber er löst die Aufgabe. Er bringt das und er spricht uns gerecht. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Und diese geschenkte Gerechtigkeit, was ich jetzt nochmal vor Augen malt, da läuft uns wirklich kalt und den Rücken rauf und runter. Vielleicht kennt ihr dieses berühmte Lied Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Da ist dieser John Newton, also nicht der mit dem Apfel und den Newton'schen Gesetzen, sondern ein Sklavenschiffskapitän, der in seinem Leben einen Haufen Mist gemacht hat. Und dann an einem Tag ist ein Wahnsinnssturm und er betet zu Gott, von dem er irgendwann in seiner Kindheit gelebt hat, gehört hat und von dem er sich schon lange abgewandt hat. Aber er bittet und fleht um sein Leben. Und er wird errettet. Und das ändert sein Leben. Er behandelt seine Sklaven anders. Dann verkauft er sein Schiff, wird Theologe, wird Pfarrer dort in England und schreibt dieses Lied. Erstaunliche Gnade, die mich gefunden hat. Gnade, die mich erreicht hat. Und dann diese zweite Strophe. It was grace that taught my heart to fear. Diese Gnade, die lässt mich erschaudern. Diese Gnade ist so unerwartet und so riesengroß. Weitaus mehr, wie ich eigentlich erfassen kann, wie ich jemals damit gerechnet habe. It's amazing. Wer schon mal in den USA oder Kanada war, da ist viel amazing. It's amazing. Kommt ganz, ganz häufig vor. Und das erste Mal, wo ich dort war, und dachte ich, boah, sind wir alle so erstaunlich? Ja, dort ist manchmal ein häufig gebrauchtes Wort. Aber das hier ist wirklich amazing. Erstaunend, erzitternd. Vielleicht habt ihr schon mal ein Naturschauspiel gesehen, was euch wirklich erschaudern ließ vor Schönheit. Und diese tiefe Freude, das ist da gemeint. Diese Gnade lässt mich wirklich erschaudern. Und diese Gnade and grace my fears relieved. Und Gnade lässt mich furchtlos sein, weil ich weiß mich geborgen. Es führt zu Gottesfurcht im Sinne von Ehrfurcht, Erschaudern, Staunen, amazing. Und es macht furchtlos. Ich muss nichts mehr verstecken. Ich muss das Ziel nicht mühsam erringen. Ich bin befreit. Ich habe Frieden mit Gott. Was für ein Geschenk. Was für eine Zusage. Frieden mit Gott. Geborgenheit. Ich muss keine Angst mehr haben. Keine Angst vor Gott. Ich darf mich zu ihm hinflüchten. Und wie heißt es, Psalm 25? Nach dir, o Herr, verlanget mich. Ich habe Sehnsucht nach ihm. Vorher in den Liedern haben wir es gesungen. In ihm bin ich geborgen. In ihm, da habe ich das, was ich brauche. Was für ein Geschenk. Lasst uns das immer wieder bewusst werden. Zum Schluss nochmal eine Geschichte von diesem Psalm 25. Der wurde ja öfters schon vertont und die Älteren kennen wahrscheinlich das Lied Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Sollte ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Es ist schon ein bisschen älter, das Lied, aus dem 19. Jahrhundert, aber es ist eine Vertonung dieses Psalms. Und der dieses Lied geschrieben hat, Gustav Knaack, an seinem Leben merkt man nochmal, wie dieses Hoffnung und Angst und dieses Getragensein in Jesus, wie das ein Leben verändert und wie man dann in diesem Spannungsfeld gelassen, getrost, in Frieden leben kann. Gustav Gnag wurde 1806 geboren. Sein Vater ist früh verstorben. 1826 hat er ein super Abi in Berlin gemacht und direkt danach mit dem Theologiestudium begonnen. Er kommt zu einem ganz lebendigen Glauben an Jesus Christus, obwohl seine Lehrer der damaligen Zeit, seine Professoren, wenn ich da die Namen sage, Schleiermacher, Strauß und Hegel, die stehen nicht unbedingt für einen lebendigen Glauben. Die stehen für viele kritischen Fragen und für viel Humanismus, Selbstanstrengung. Aber er hat sich einen ganz, ganz kindlichen Glauben an seinen Herrn Jesus bewahrt. Nach seinem Studium, das war damals so, da waren das noch nicht wie viel 50.000 Studiengänge, sondern es war relativ wenig und nachher hat sich's dann aufgefächert, wurde er Lehrer in Königs Wusterhausen. So heißt das Ding halt. Königs Wusterhausen. Und das läuft am Anfang nicht so gut. Also die Kinder sind mit ihm zufrieden, aber die Eltern nicht. Weil er unterrichtet den normalen Stoff, aber das, was er am meisten den Kindern sagt, den Herrn Jesus, den müsst ihr lieb haben. Den Herrn Jesus, das ist das Wichtigste im Leben. Er spricht immer wieder von diesem Herrn Jesus, an den er sein Herz gehängt hat. Er ist begeistert von Jesus und erzählt es an passenden und unpassenden Stellen. Ja, und mit diesen unzufriedenen Eltern, dann gehen die dann an irgendwelche oberen Stellen und dann wurde da ein bisschen geschürt. Und dann war es kurz davor, dass er gekündigt werden sollte. Dann, 1831, kam die asiatische Cholera nach Königs Wusterhausen. 1831. Da gab es noch viele Medikamente, die wir heute haben, nicht. Und dann, die Stadt hat schnell reagiert, hat so ein Oderkan als, wie nennt man das, Hospital, also als Krankenstation hergerichtet, hat was man an Medikamente hat, da draufgepackt, an sonstigen Sachen, die man da dazu braucht. Und dann ging ein Aufruf in die Stadt rein. Wer ist bereit, die Kranken zu pflegen? Ja, so ähnlich war die Reaktion. Zwei haben sich gemeldet. Dieser Gustav Gnag und noch ein anderer, dessen Namen ich nicht weiß. Und es sind tatsächlich Leute krank geworden. Die kamen auf diesen Kahn und sie wurden gepflegt. Manche der Kranken sind gestorben, manche haben es überlebt. Und Gustav Gnag war bereit, da sein Leben, kann man das sagen, aufs Spiel zu setzen, sein Leben hinzugeben, um diesen Menschen die nötige Pflege zu geben und natürlich er in seiner Art von Jesus zu erzählen. Diese Epidemie ging zu Ende und er kam wieder zurück in die Schule. Und es hat keiner mehr sich über ihn beschwert, über sein Reden von Jesus. Weil es hatte sich gezeigt, dieser Jesus, der hat sein Leben wirklich geprägt und hat ihm Mut gegeben für die Situationen, denen er gegenüberstand und Mut für diese Situationen, denen wir gegenüberstehen. Diese Gewissheit, die wünsche ich euch. Und wo ihr Hilfe braucht, Dinge loszuwerden, ein Zeugen, kommt gerne auf mich zu. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. So, jetzt noch das versprochene Bild. Seht ihr den Baum? Links unten. Es ist ein Blick von der Bibelschule Beatenberg aus dem vierten Stock oben, rüber zur Eigermönchenjungfrau. Manchmal hat man diesen Blick. Man sieht, wenn man genau hinschaut, sogar das Jungfraujoch und die Bahnstation da oben. Und manchmal, ihr erinnert euch an das Bild am Anfang, ist alles nur noch Nebel. Es ist mir ein Bild geworden im übertragenen Sinn für unser Leben. Manchmal fehlt uns der Durchblick. Und dann brauchen wir Leute, die uns auf Jesus hinweisen, damit wir den Durchblick wieder haben. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns gesucht hast. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass wir in dir die Möglichkeit haben, alle Schuld und alle Verletzungen loszuwerden. Danke, dass du unsere Belastungen auf dich nimmst. Danke, dass du Zeit für uns hast. Und dass du uns dann sogar noch eine großartige Perspektive eröffnest. Und danke, dass du uns den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hast. Vielen Dank, dass wir in dir und im Heiligen Geist verbunden sind, dass wir gemeinsam zu Gott Vater sagen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Den Segen Gottes möchte ich euch sehr gerne zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Geht als Gesegnete.